Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 289. Dr. Erlein van Genuchten. Gehackt. Die größte Sicherheitslücke bist du selbst. Ja, wie sicher sind deine Daten wirklich? Und bist du vielleicht selbst die größte Schwachstelle? In dieser Folge des Experten-Talks Erfolg braucht Verantwortung spreche ich mit Dr. Erlein van Genuchten über die oft unterschätzten Risiken im digitalen Alltag. Sie ist ethische Hackerin, also eine von den Guten. Und sie zeigt eindrucksvoll, wie einfach Passwörter gehackt werden können und warum nicht Technik, sondern menschliches Verhalten das größte Einfallstor für Angriffe ist. Wir sprechen über Social Engineering, Daten als neue Währung und darüber, wie Manipulation durch gezielte Informationen funktioniert. Erlein erklärt, warum Unternehmen Cyberrisiken massiv unterschätzen und weshalb die Formulierung "uns trifft es nicht" einer der gefährlichsten Denkfehler ist. Gleichzeitig gibt sie konkrete, sofort umsetzbare Tipps für mehr Sicherheit, von Passwortstrategien bis hin zu Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Es geht wieder einmal los. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erfolg braucht Verantwortung. Und heute, ich bin ganz stolz, heute habe ich eine echte Hackerin dabei. Eine echte Hackerin, und nun werden die Leute zusammenzucken so, mein Gott, eine Hackerin. Aber sie ist eine von den Guten. Also es gibt ja schwarze Hacker, Black Hacks, und es gibt White Hackers. Und sie gehört zu den White Hackers. Dr. Erlein van Genuchten, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
Ich hoffe, ich habe deinen Vornamen richtig ausgesprochen. Erlein, richtig.
Also es gibt viele Möglichkeiten, es auszusprechen, weil ich komme ursprünglich aus den Niederlanden. Also auf Niederländisch spricht man es Erlein aus. Und Erlein. Meiste sage ich, man kann mich Erlein nennen, weil Erlein, so wie die Fluggesellschaft auf Englisch, das können auch alle aussprechen. Und das macht es am leichtesten für die meisten.
Ja, du bist ja Physikerin, du bist Nachhaltigkeitsexpertin und du interessierst dich für das Thema Risikokompetenz, Cybersecurity. Du gehörst zu den ethischen Hackern. Jetzt mal eine Frage, wie bist du überhaupt in das Thema Hacken oder Cybersecurity gekommen? Du hast doch auch, glaube ich, Mathematik studiert, oder?
Nee, das habe ich nicht studiert.
Physik.
Erziehungswissenschaften, also auch trotzdem was ganz anderes. Aha. Also um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen Zufall gewesen, weil ich hatte davor eine Stelle ein bisschen weiter weg und musste dann jeden Tag anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurückreisen. Und irgendwann war mir das zu blöd und habe eine Stelle bei mir in der Stadt in Tübingen gesucht. Und hier gibt es ein Unternehmen, die sich spezialisieren auf sogenannte Pentests, Penetration Tests. Und das sind solche Hackeraufträge. Und da habe ich eine Stelleausschreibung gefunden. Und so bin ich in das Thema eingestiegen, weil sie mich eingestellt haben. Das ist schon etliche Jahre her. Aber das Thema hat mich so gefesselt, dass ich danach nie wieder ausgestiegen bin.
Oh, das also damit, dann gab es ja wahrscheinlich auch so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das ist ja interessant, was so alles möglich ist.
Ja, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann geht einfach eine ganz neue Welt auf, weil es ist normalerweise die versteckte Seite, ne, von der digitalen Welt. Wir sehen die Webseiten, wir sind unsere mobile Apps, aber was im Hintergrund passiert, was alles hin und her geschickt wird zwischen Computern, das kriegen wir normalerweise nicht mit. Aber wenn man sich als Whitehead-Hacker damit beschäftigt, dann sieht man eben, was passiert und auch, was man alles ändern kann und was dann auch passieren kann, wenn man bestimmte Sachen ändert. Und das kann man sich, wenn man normal das Internet nutzt, gar nicht vorstellen. Und deswegen war das super spannend zu sehen und auch die Kreativität, die es braucht, um dann es anders zu machen, als wie vorgesehen ist, um diese Sachen rauszukitzeln und rauszufinden, das macht einfach super viel Spaß.
Erlein kennengelernt auf der Winterkonferenz der German Speaker Association. Und sie hat live vorgeführt, wie wir Passwörter erraten oder rauskriegen können. Ich war ziemlich fasziniert und ich habe gesagt, nee, das geht ja nicht, ist ja klar. Also das, ich glaube, das Was ist das meistverwendete Passwort? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder wie ist das?
Also das ist auf jeden Fall einer der häufigsten. I love you ist, glaube ich, auch sehr häufig. Und
Okay.
vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 und Querz oder auf der Tastatur oder QWERTY, je nachdem, welche Tastatur man hat, kommt auch häufig vor.
Wenn ganz kompliziert ist, ist mein Geburtsdatum, ne? Ist ja
Ja,
klar.
genau,
Oder
das
das
kann ich
meiner
auch
Frau.
überhaupt nicht erraten und nirgendwo finden. Also.
Ich war schon ziemlich fasziniert, aber auch natürlich ein bisschen geschockt, wie einfach das möglich ist. Bevor du mal so ein bisschen beschreibst, wie reagieren Menschen darauf, wenn du ihnen zeigst, wie einfach es ist, ihre Passwörter zu hacken?
Also die meisten sind tatsächlich so wie du schockiert, weil wie gesagt, das ist eine versteckte Seite der digitalen Welt, die man so nicht mitbekommt. Und ja, deswegen fällt, wie sagt man auf Deutsch, fällt auch mal die Kinnlade runter, weil das dann plötzlich sichtbar wird, weil ich zeige das dann auch gerne, ne, damit man es nicht nur darüber erzählt, ich nicht darüber erzähle, sondern es auch zeige. Und dann bleibt das sehr gut hängen und das sorgt dann häufig dafür, dass Leute ihre Passwörter ändern und noch besser, sie ändern und dann schwierige Passwörter in so einem Computerprogramm, ein Passwort Safe zu speichern, damit man auch das Passwort nicht wiederverwendet muss, weil wiederverwendete Passwörter ist auch eine große Gefahr.
Nun leben wir ja in einer Welt, in einer Welt, in der es zwei entscheidende Währungen gibt. Das eine ist die monetäre Währung, egal wo wir sie auch haben, und das andere ist die Währung der Daten. Und es ist unglaublich, wie viele Daten gesammelt werden. China ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kameras es gibt in China und all diese Kameras sammeln Daten in Form von Videoformaten und die arbeiten ja auch mit KI-Software zusammen. Das heißt also, wenn wir beide dort in China, in Hongkong irgendwo über den Zebrastreifen laufen würden und sagen, rote Ampel ist uns völlig egal, wir laufen da mal so rüber, dann würden wir sofort erkannt werden und auch uns würde man sofort erkennen und sagen, aha, der Udo und die Erlin, die sind darüber gelaufen, die kriegen Punkteabzug. Na gut, wir sind ja nicht Chinesen, aber das ist dort sehr komplex. Wie machen die Chinesen das als große Datensammler?
Genau, also wie China es das spezifisch macht, das weiß ich nicht, aber du hast auf jeden Fall recht, dass unglaublich viele Daten gesammelt werden. Und ich für mich halte bei einfach im Kopf, wenn ich irgendwie eine Dienstleistung kostenlos bekommen kann, dann ist sehr wahrscheinlich, dass die Daten die Währung sind und die Daten verkauft werden, weil jede Dienstleistung kostet Geld, um das aufzubauen und das am Laufen zu halten. Die Server, also die Computer, die diese Dienste zur Verfügung stellen, die brauchen natürlich Strom. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass da irgendwas weiterverkauft wird, um das am Leben zu halten. Genau. Und was das dann genau ist, das weiß man natürlich nicht. Man weiß auch erst recht nicht, an wen es verkauft wird. Und dann weiß man auch nicht, wie die Daten dann verwendet werden. Und was auf jeden Fall häufig passiert, ist, dass Daten auch zusammengefügt werden. Also dass aus verschiedenen Quellen Daten eingekauft werden oder gesammelt werden und dann kombiniert werden mit anderen Daten, so dass sie noch mehr wert werden. Weil klar ist es interessant für einen Angreifer zu wissen, wo du zum Beispiel wohnst, also welchen Beruf du hast, also und so weiter. Aber wenn man das auch noch kombinieren kann mit deinem Einkaufverhalten und vielleicht politische Überzeugungen, und noch vieles mehr, dann kann das immer wertvoller werden für diejenigen, die genau dann dein Profil mit der Kombination von deinem Alter, Wohnort und so weiter brauchen, um genau das dir zu verkaufen, was sie verkaufen wollen. Und genau, deswegen die Kombination von Daten.
Und deswegen bin ich ja so vorsichtig. Also ich mag das nicht. Also ich habe weder eine Lidl-App noch eine Kaufland-App, weil ich ganz genau weiß, es geht ja nur darum, also die wollen mein Alter wissen, die wollen, aha, dann natürlich mein Kaufverhalten wissen, Wohnort, mich spezifisch bewerben und wollen natürlich wissen, aha, in dieser Gruppe der älteren Herren über 60 wird das und das am häufigsten verkauft. Also muss man dann sehen, dass wir diese besonders ansprechen. Und das ist ja meine erste Frage, wenn du an eine Kasse gehst, haben Sie eine Kaufland-Card? Und ich sage dann nämlich, tut mir leid, die kann ich mir leider nicht leisten, denn ich möchte nicht so viele meiner Daten preisgeben. Das ist ganz klar. Ich würde mir wünschen, darüber haben wir eingangs gesprochen, also wenn man vielleicht mal so die Passwörter für den Social-Media-Account von Donald Trump hätte oder von Elon Musk oder ähnliches, dann wäre es schon ganz hilfreich, dann könnte man ja manipulieren. Und darum geht es ja auch, dass man mit Daten manipulieren kann. Wie funktioniert das dann eigentlich, sagt?
Genau, also wenn ich zum Beispiel weiß, was dein Kaufverhalten ist, also sonst. und ich habe ein bestimmtes Produkt und ich möchte, dass du das auch kaufst, dann kann ich sozusagen meine Werbung so individuell gestalten, dass es für dich so attraktiv wie möglich ist. Das ist dann keine Garantie, dass du es kaufst, weil es gibt natürlich auch andere Faktoren, die das entscheiden, aber die Wahrscheinlichkeit wird größer und das ist natürlich auch eine Form von Manipulieren, ne? Das ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit wird größer und genau, das ist dann auch für Unternehmen wichtig, dass sie ihre Verkaufszahlen erhöhen. Oder man kann das natürlich auch in anderen Bereichen, man kann das natürlich auch verwenden, um politische Blickwinkel zum Beispiel zu beeinflussen, indem man bestimmte Nachrichten an Personen spezifisch verschickt, wovon man weiß, dass die wahrscheinlich gut ankommen und von denen angenommen werden und ihre Meinung möglicherweise beeinflussen.
Also ganz klar, da geht es auch um Manipulation mit vorhandenen Daten und durch andere Daten Menschen zu manipulieren in ihrer Meinung, in ihrem Abstimmverhalten oder ähnliche Dinge.
Genau.
Also es geht nicht nur immer darum, Geld von anderen Konten zu bekommen, sondern es geht eben darum, auch Menschen zu manipulieren.
Genau, also es gibt viele verschiedene Gründe. Es gibt aber auch Angreifer, die zum Beispiel die Daten nutzen, um zum Beispiel eine Liebesbeziehung aufzubauen oder zu tun, als ob. Und dann irgendwann zu sagen, oh, ich habe hier einen Notfall, kannst du mir bitte Geld überweisen? Und dann einfach so einen Betrugfall in die Wege leiten. Und das ist natürlich auch kritisch. Und je mehr Daten man über die Person hat, desto besser und einfacher ist es auch, selber ein Profil zu erstellen, worauf die Person wahrscheinlich eingeht und möglicherweise verliebt wird. Das alles kann sehr hilfreich sein.
Eigenartigerweise sitzen wir, ich glaube, die Hauptstadt dieses Love-Scamming ist so Namibia, so wie ich mir auch sagen darf, oder Ghana oder afrikanische Länder, wo du sagst, da ist doch gar nicht so viel Infrastruktur. Im Gegenteil, ne, oder?
Also die Infrastruktur, die man dafür braucht, kann sehr ausgetüftelt sein. Es gibt sogar ganze Callcenter sozusagen mit Leuten, die dann da arbeiten, um eben solche Liebesbeziehungen aufzubauen, um dann irgendwann das Geld zu verlangen. Das hängt natürlich davon ab, wo, also es gibt, ich weiß auf jeden Fall auch von anderen Ländern, ich weiß nicht genau, wo in der Welt sie sind, auswendig. Ich kenne auf jeden Fall einen auch in Asien. Und das ist Cybercrime, das ist nochmal wieder eine andere Sparte sozusagen als Cybersicherheit, weil das ist sozusagen das Missbrauchen von Leuten und das Geld zu verlangen irgendwann. Die Cybersicherheit, die fokussiert sich einerseits natürlich auf das Angreifen, so wie ich mache, aber immer mit dem Ziel, wenn man das als Whitehead-Hacker macht oder Ethisch-Hacker nennt man das auch, natürlich immer mit dem Ziel, dass die Unternehmen, die meine Unterstützung einholen, dann auch danach sich sicherer machen können, zum Beispiel ihre Webseite sicherer machen oder ihre mobile App oder ihre Infrastruktur im Unternehmen und so weiter.
Jetzt lass uns doch mal konkret werden. Also in vielen Filmen, gerade so Agentenfilmen oder ähnliches, sieht man immer wieder, dass Leute versuchen, irgendwo in einen Rechner einzudringen und das gelingt ihnen immer sehr schnell. Die gucken dann irgendwo hier und sagen, das ist die Frau, Geburtsdatum der Frau, das ist ein Bild und da ist dieses, ach, dann heißt das Passwort so und so. Nee, das ist ja eigentlich blöd, so funktioniert das ja gar nicht.
Also,
du hast es uns gezeigt, wie es funktioniert. Wie funktioniert es denn, Schritt für Schritt so ein Passwort zu erraten? Und was kann man dagegen tun?
Also tatsächlich ist es nicht so einfach in der Praxis und es hängt sehr vom Kontext ab, wie schwierig es ist. Also im Optimalfall wird man eingeschränkt als Angreifer, um die Anzahl Passwörter zu erraten. Und wenn ich zum Beispiel 5-mal ein Passwort erraten habe oder versucht zu erraten, dass dann dadurch das Konto gesperrt wird. Sowas ist optimal, dann ist es super schwierig, ein Passwort zu erraten. Wenn das aber offen ist, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einfach alle Passwörter auszuprobieren. Das nennt man Brute Force. Dann versucht man einfach A, B und A, C und so weiter. Und je länger das Passwort und desto mehr unterschiedliche Zeichen man hat, also Zahlen, Großbuchstabe, Kleinbuchstaben und so weiter, desto schwieriger ist es zu erraten. Und das macht es für mich sehr viel schwieriger und kann, wenn es ein richtig langes Passwort ist, also über 12 Zeichen, aktuell so lange dauern, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich es überhaupt erraten kann. Was es für mich wieder einfacher macht, ist, wenn jemand ein Passwort hat, was sehr häufig vorkommt, so wie du am Anfang gesagt hast, so wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so, oder irgendein Wort, das in irgendeinem Wörterbuch vorkommt. Weil es gibt Angreifer, die haben so riesen Listen mit Tausenden von Passwörtern und anstatt alles einfach mal auszuprobieren, probieren sie einfach die Liste aus. Und wenn mein dein Passwort dann in diese Liste ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erraten kann, auch viel größer. Deswegen ist es wichtig, nicht nur ein langes Passwort zu nehmen, aber auch eins, das in keinem Wörterbuch vorkommt, indem man zum Beispiel 2 Wörter hintereinander schreibt oder ein Wort mit noch irgendwie andere Informationen, die auch nicht leicht zu erraten sind. Genau. Und am besten ist es, wenn man ein sehr langes Passwort hat, das man nur einmal benutzt, dass also einfach auch, wenn es geklaut wird von der Seite, wo man das benutzt hat, dann nicht auch für eine andere Webseite zum Beispiel verwendet werden kann. Weil wenn man auf eine unsichere Seite zum Beispiel seine E-Mail-Adresse und dann dieses Passwort hat und dann auch bei Amazon zum Beispiel, dann kann ich das Passwort hier klauen und dann zu Amazon gehen und dann dort auch das anwenden, um mich dort auch anzumelden. Oder noch schlimmer, wenn das Passwort auch das Passwort ist für die E-Mail-Adresse, weil dann kann ich vielleicht mich nicht in Amazon anmelden, aber sagen, ich habe mein Passwort vergessen. Und dann wird an deine E-Mail-Adresse einen Link geschickt, ne, dass du dein Passwort zurücksetzen kannst. Und genau, wenn ich dann Zugriff auf deine E-Mail-Adresse habe, dann kann ich von ganz vielen Konten das Passwort zurücksetzen und habe dann auch auf ganz viele Konten Zugriff.
Das ist ja ein Horrorszenario.
Das ist ein Horrorszenario, ja, tatsächlich. Deswegen ist es super wichtig, ein Passwort nie wieder zu verwenden.
Nun gibt es ja sogenannte Passwortmanager wie XQPass und ähnliche, die sind ja sehr hilfreich. Meist sind wir ein bisschen faul und sagen, nee, das muss ich nicht, ich schreibe mir das irgendwo auf. Ach Gott, wo habe ich den Zettel jetzt? Nee, dann mache ich eine Excel-Datei, dann gebe ich das rein in die Excel-Datei, das war dann ungeschützt und so etwas. Und dann steht dann auch in dieser Excel-Datei Passwortmanager drin und der Hacker, der möglicherweise von draußen kommt, auch das ist ja cool, das ist die Datei, wo alles drin steht. Denn es ist ja heute nicht mehr so, wie wir früher geglaubt haben. Ein Hacker hackt dein System und sofort ist alles schwarz, sofort passiert. Nee. Die sind heute etwas schlauer, die sagen, na lass uns doch erstmal 1, 2, 3 Monate gucken, was auf deinem Rechner so passiert. Mhm. So, und dann denkst du, ach du meine Güte, jetzt ist alles schwarz, jetzt sehe ich, da ist ein Hacker drauf, schnell das Backup aufspielen. Aber das Backup ist schon verseucht, weil seit mehreren Monaten da schon jemand drin ist.
Ja, genau. Das kann tatsächlich passieren. Das sind die Angreifer, die sehr viel Zeit haben und auch eben tiefgehendere Angriffe durchführen möchten. Und genau, deswegen ist es auch wichtig, eine gute Backup-Strategie zu haben, dass man auch Backups, die etwas älter sind, noch hat, so dass wenn sowas passiert, man auch dann noch ein älteres Backup hat, das nicht verseucht ist. Aber ja, je nachdem, wie lange das dann schon drin ist, kann es sein, dass das zu weit zurückliegt und man einfach kein Backup mehr hat. Deswegen ist Vorbeugen auch natürlich noch besser. Und ja, wenn sie dann da drin sind, auf dem Laptop zum Beispiel, irgendwie ein Programm installiert haben zum Beispiel, dann können sie auch, das nennt man nach Hause telefonieren, je nachdem, was für Programm es ist, ne? Aber nach Hause telefonieren bedeutet, dass es einen Kommunikationskanal mit dem Angreifer geben kann. Und der Angreifer kann dann auch häufig Kommandos, also Befehle auf dem Computer ausführen und diesen Computer von dort aus irgendwas anderes machen oder diesen Rechner nutzen in einem sogenannten Botnet. Ein Botnet ist eine riesige Anzahl von Rechnern, die alle von einem Angreifer gesteuert werden können. Und die können dann zusammengetan werden, diese ganz viele Rechner, und zusammen irgendein Ziel angreifen, um zum Beispiel eine wichtige Webseite oder so lahmzulegen. Also auch so kann man Teil eines Angriffs werden, wenn ein Angreifer deinen Rechner nutzt, um ein anderes Ziel anzugreifen.
Das muss man so verstehen. Ich kann ja, wenn ich ein Passwort wissen will, gebe ich das von Hand ein, 15, 20, 30, 50 Mal. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Man kann das natürlich auch elektronisch machen, indem ganz viele Kombinationen durchgespielt werden. Und du hast von dieser Liste gesprochen. Und da ist einfach ein Rechneralgorithmus dahinter. Und der nicht mal Sekundentakt, sondern Zehntel, Hundertstel Sekundentakt diese Passwörter eingeht. Und bing, auf einmal ist das Ding offen und sagt, ah, das war's ja.
Ja.
Hast du eine Strategie für diejenigen, die sagen, Passwortmanager und ich muss da rein und das dauert. Wie sollte man seine Passwörter wählen und gestalten, dass sie möglichst sicher sind?
Ja, also meine Empfehlung ist, so einen Passwortmanager zu wählen und in diesen so einen Passwortmanager ein Passwort generieren zu lassen. Ich nehme immer Passworte, die sind 50-stellig. Das ist viel zu lang, also unnötig lang. Aber weil die da drin gespeichert sind, ist es egal, weil ich kopiere die da einfach raus und muss die nicht abdippen. Deswegen ist es egal aus praktischen Gründen, ob es 20-stellig ist oder 50-stellig. Und genau, dann ist es einfach da drin. Dann kann man auch eben für jede Webseite, für jede Anwendung und so weiter ein eigenes Passwort wählen, weil man sich die nicht merken muss. Das Einzige, was man sich merken muss, ist das Passwort, um diesen Passwort-Safe aufzumachen, damit man die Passworte daraus kopieren kann.
Aber, das heißt natürlich Passwort, das Passwort, ne? Ist ja klar.
Ja, ja, also das wäre dann tatsächlich auch wieder ungeschickt, weil das wieder leicht zu erraten ist. Also da ist es auch wichtig, ein wirklich gutes Passwort zu wählen. Aber man kann auch einfach einen Satz nehmen, den man sich sehr leicht merken kann, die andere nicht erraten können. Und genau, der Vorteil davon verglichen mit einer einfachen Datei, wie eine TXT-Datei oder eine Excel-Liste oder so, ist, dass die Passwörter, die in dem Programm gespeichert sind, die sind verschlüsselt. Das heißt, auch wenn ein Angreifer diese Daten, die in diesem Passwort-Safe gespeichert sind, kopiert und das Master-Passwort, also das lange Passwort, um das Programm zu öffnen, nicht kennt, dann kann er die Daten nicht einsehen. Und das ist bei Excel-Listen, also natürlich deutlich einfacher, kann man einfach aufmachen. Und auch wenn man da ein Passwort zu dieser Datei, dann ist es trotzdem nicht verschlüsselt. Das ist also nicht sicher genug. Und deswegen sind diese Passwortmanager so hilfreich. Und wenn man das Programm eins generieren lässt, dann ist man normalerweise auf der sicheren Seite.
Was sind denn die größten Denkfehler von Unternehmen? Du betreust ja auch sehr häufig Unternehmen beim Thema Cybersecurity.
Mhm. Also der große Denkfehler ist, dass das Vorbeugen, also so Prüfungen, dass das teuer ist. Weil, ja, das ist keine günstige Dienstleistung, aber wenn es schief geht, ist es so viele Male teuer und kann sogar zu Insolvenz führen von einem Unternehmen. Und auch wenn man Rufschäden hat, wenn man irgendwie gehackt wurde, das ist so viel teurer als diese Dienstleistung, die man sich einkauft, um es vorzubeugen, dass es eigentlich teuer ist, das nicht zu machen.
Du sagst ja, der Mensch ist die größte Sicherheitslücke. Was heißt das konkret im Unternehmen?
Genau, das wird häufig genannt im Kontext von Angriffen, die über Menschen laufen. Also es gibt einerseits technische Fehler, wenn zum Beispiel eine Webseite eine Schwachstelle hat und ich kann diese Schwachstelle ausnutzen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel als Angreifer dich anrufe und sage, hey, ich bin von der IT-Abteilung, es gibt hier ein technisches Problem, ich brauche dringend deinen Benutzernamen und Passwort, um das Problem beheben zu können. Und du bist gerade im Stress oder du hattest gerade einen Anruf von der IT-Abteilung erwartet oder irgendein Grund und du denkst, oh ja, wichtig, und du gibst Benutzername und Passwort, dann ist es in den Händen vom Angreifer geraten und somit können sie ganz leicht anmelden und müssen das Passwort gar nicht mehr erraten, sondern haben es. Und da kann es auch 50-stellig sein, das ist dann auch egal. Und deswegen nennen manche der Mensch der größte Schwachstelle, weil Menschen einfach gerne hilfsbereit sind, andere im Prinzip erstmal vertrauen und deswegen es häufig vorkommt, dass solche Angriffe gelingen.
Heute im Zeitalter von KI ist es ja noch einfacher, dir etwas vorzumachen. Wir sprechen ja da auch von Social Engineering, wir sprechen von CEO-Fraud, wo du glaubst, wie beim Enkeltrick, oh, der Chef ruft an, die Chefbuchhalterin sagt, Frau Müller, heute noch ganz wichtig, dieser Kunde, der springt uns sonst ab, der muss heute noch 978.000 überwiesen bekommen. Und wenn er sagt 978.000, dann ist das schon ein bisschen besser als die meisten anderen, die sagen nämlich runde Summen, naja, da müssen wir noch 1 Million heute überweisen, dann sollte man ohnehin schon skeptisch sein. Naja, wieso 1 Million? Was tut man in dem Fall, um dem vorzubeugen?
Genau. Also du hast recht, dass die KI sehr hilfreich ist, weil vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass früher, also vor, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, noch so E-Mails mit solche Links verschickt wurden, die dann voller Fehler waren. Jetzt mit der KI kann man solche E-Mails viel sauberer schreiben und auch deutlich leichter übersetzen in verschiedene Sprachen. Mhm. Und mit den neuen Techniken, in denen man Stimme nachmachen kann oder sogar ein Bild, ein Video machen kann, ist es viel einfacher zu tun, als ob die Person das wirklich dann auch verlangt. Wenn man so eine komische Anfrage bekommt und denkt, kann das tatsächlich stimmen, dann ist es extrem wichtig, einen anderen Kanal zu wählen, um das nochmal zu verifizieren. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer diesen anderen Kanal auch in dem Moment im Griff hat und manipulieren kann, die ist nicht so groß. Das heißt zum Beispiel, wenn man einen Anruf kriegt vom Chef und der sagt, hey, kannst du diese 9.000 und so weiter, was du gerade gesagt hast, überweisen, dann einfach auflegen und direkt zum Chef, zum Büro gehen und fragen, hey, hast du mich gerade tatsächlich angerufen?
Oder ja, wenn der böse ist, dann kann man sagen, oh, Entschuldigung, wir wurden gerade unterbrochen.
Zum Beispiel, im schlimmsten Fall, und ich denke, man kann besser da aus Versehen zu viel nachfragen als zu wenig. Oder wenn die Nachfrage über E-Mail kommt, dass man dann nochmal anruft und dann nicht die Nummer nehmen, die in der E-Mail steht, sondern eine Nummer, die man eh schon von dieser Person hat. Weil ein Angreifer kann natürlich die Nummer in der E-Mail selber auch manipulieren. Und also auf jeden Fall ein anderer Kanal. Oder wenn man einen Brief bekommt, dann einfach auf der Webseite gehen und dort die Nummer suchen und anrufen, sowas. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um zu prüfen, ob die Anfrage, diesen Auftrag auch tatsächlich legitim ist.
Passiert ja leider zunehmend häufiger, und Zielgruppe sind immer Senioren, die gutgläubig sind. Ne? Dann ruft dann eine aufgeregte, angebliche Tochter an und sagt, es ist ganz, so ganz schlimm, was da passiert ist. Ist sogar im eigenen Verwandtenkreis passiert und wir hätten nicht für möglich gehalten, dass dieser Person das untergekommen ist. Nein, aber die hat so verzweifelt geguckt am Telefon. Was tut man da, um sicherzustellen, ist es diese Enkelin oder ist es wirklich die Person, die ich kenne?
Ja, also wenn man so eine Anfrage kommt, ist es auf jeden Fall wichtig, erstmal durchzuatmen. Weil Angreifer, die setzen sehr gerne auf diesen Zeitdruck. Weil wenn man Zeitdruck spürt, dann bekommt man Stress und unter Stress kann man nicht mehr so gut nachdenken. Also deswegen ist es wichtig, nicht sofort zu überweisen, sondern vielleicht das mindestens 15 Minuten erstmal liegen zu lassen. Und wenn möglich, wenn man weiß, dass die Person noch mit einer anderen Person unterwegs ist, dann versuchen, diese andere Person anzurufen und fragen, hey, gibt's da wirklich dieses Problem gerade oder ist es jetzt ein Fake? Und genau, wenn die Person alleine unterwegs ist, also ja, dann ist es auch wichtig zu überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich jetzt passiert ist. Ist es auch an dem richtigen Ort? Vielleicht auch ein paar Nachfragen zu stellen, um zu prüfen, ob das richtig ist, hängt natürlich ein bisschen vom Kontext ab, ne? Aber je mehr Informationen man hat, um in Ruhe entscheiden zu können, ob das jetzt legitim ist oder nicht, desto besser.
Also ich würde jetzt, wenn aufgeregt eine Stimme, eine weibliche Stimme am Telefon, zufällig hat man mich rausgefunden, weil ich weiß, ich habe eine Tochter, und die würde jetzt anrufen und sagen, oh Papa, es ist was. Und ich würde dann natürlich sofort fragen, ach Erlein, bist du es? Und da kann man ganz sicher sein, dass du es nicht sein kannst. Und die Person würde sagen, ja, ich bin es. Und dann könnte ich sagen, naja, verloren, du kannst es gar nicht sein. Was ich aber auch gehört habe von anderen und was ich sehr cool finde, dass man ein Familiencodewort festlegt, was keiner kennt. Ja. Das darf ein bisschen ungewöhnlich sein. Und dann darf man danach fragen, sag mal, wie lautet eigentlich das Wort, was wir aber festgelegt haben? Und wenn der Angreifer dann das nicht weiß, dann ist das ein Fake. Aber
das ist auch eine Möglichkeit, ja. Mhm.
Es ist schon cool, ja.
Ja. Genau, und dafür ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass sowas passieren kann, damit man das eben vorher absprechen kann.
Wir sagen ja auch gerade viele Unternehmen, ja, uns trifft das ja nichts. Also wir haben ja auch nicht so fürchterlich viel. Nein, das brauchen wir gar nicht. Das ist doch ein gefährlicher Irrtum, oder?
Ja, genau. Es ist nämlich so, dass viele Angreifer gar nichts, also es gar nicht persönlich nehmen sozusagen, also dass sie gar nicht irgendwie ein Unternehmen persönlich angreifen, sondern einfach Tools einfach automatisch scannen lassen. Und die unterscheiden dann nicht, zu welchen Unternehmen diese Ziele gehören. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass man Angriffsziel wird, auch wenn auch wenn man das Gefühl hat, ich hab gar keine interessante Daten. Aber es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Schwachstellen und auch eben verschiedene Gründe, warum Angreifer ihre Angriffe durchführen. Also Datenklauen ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber auch, was ich vorher gesagt habe, ein gerechneter Teil eines Botnets zu machen, ist auch ein Ziel. Und um eben diese Rechner, ne, andere Angriffe durchführen zu lassen. Das heißt, dann hat man gar keine Daten, die geklaut werden, aber es kostet Ressourcen, es kostet Strom, weil ein Angreifer dann das irgendwie nutzt und man wird Teil von einem Straftat, obwohl man das gar nicht möchte und gar nicht auch, ja, im Blick hat. Und genau, so gibt es also viele Gründe, die man vielleicht auch gar nicht im Blick hat als Unternehmen.
Naja, und du bist ja als Unternehmer, als Unternehmerin für den Schutz der Daten deiner Kunden verantwortlich. Stell dir mal einfach vor, ich bin jetzt Mediziner und sage, naja, also Gott, Datenschutz, ja gut, sollen die bei uns holen. Ja, aber ich habe eine Kartei von 1000 Patienten und diese Patienten haben Krankheiten, sensible Krankheiten. Mhm. Da soll keiner davon erfahren. Jetzt stelle ich mir vor, dass so eine Datenbank gehackt wird und der Hacker sagt, ist ja cool. Also die hat Brustkrebs. Mhm. Der Typ, der hat eine Pulmonalallergie und ähnliches. Aha, mit den Daten könnte ich ja was anfangen. Der Schaden, der dadurch entsteht, dass du regresswürdig bist, ist immens groß. Mhm.
Ja.
Das halten wir uns manchmal ja gar nicht vor Augen, oder?
Genau. Also Gesundheitsdaten sind auch tatsächlich sehr geschützte Daten, laut der DSGVO. Also die sind sehr sensibel und deswegen ist es, müssen die extra gut geschützt werden. Und die Unternehmen, die diese Daten erfassen, sind dann eben dafür verantwortlich, die zu schützen. Und um eben die Verantwortung nachzukommen, können sie zum Beispiel Leute wie mich beauftragen, um zu prüfen, hey, prüf mal, ob unsere Systeme tatsächlich sicher sind. Weil, wenn solche Gesundheitsdaten öffentlich gemacht werden, kann das den Ruf von Leute sehr, sehr schädigen. Oder Chancen, die die Leute gehabt hätten, wenn das nicht bekannt wäre, also entnehmen, und das kann auch riesige Konsequenzen haben. Deswegen sollen die so gut geschützt sein.
Für das normale Unternehmen ist doch eine absolute Sicherheit überhaupt nicht möglich. Selbst bei großen Staaten oder ähnliches ist es nicht möglich. Was können wir tun, um trotzdem die Sicherheit optimal zu gestalten im Unternehmen?
Genau. Du hast recht, dass es gar keine optimale Sicherheit oder hundertprozentige Sicherheit gibt. Wenn man das mit dem Haus vergleicht, da gibt's auch keine hundertprozentige Sicherheit, ne? Weil es gibt immer ein Schloss, das erhöht die Sicherheit erheblich. Aber mit genug Zeit kann ein Angreifer das Schloss trotzdem knacken oder einfach die Tür aufsägen und trotzdem reinspazieren. Deswegen ist es immer wichtig für Unternehmen, eine Balance zu finden zwischen Sicherheitsmaßnahmen, die Sicherheit erhöhen, und natürlich auch die Zweckmäßigkeit. Also wie groß ist der Schaden, wenn eine bestimmte Tür aufgemacht wird? Wenn das eine Tür zum Schuppen nebenan ist, braucht man dann nicht so dickes Schloss drauf machen, als wenn es ein Schloss, also eine Tür zum Tresor ist zum Beispiel. Also genau, da muss man die Balance finden. Und es bringt auch nichts, wenn man pleite geht, weil man so teure Sicherheitsmaßnahmen gemacht hat. Also das ist dann eben nicht mehr zweckmäßig. Genau, also das hängt auch vom Kontext ab. Und da können Leute so wie ich auch beraten, um eben festzustellen, was ist eine sinnvolle Maß an Sicherheit. Und ich vergleiche es auch sehr gerne mit dem Fahrrad. Ich komme ja aus den Niederlanden, wie gesagt. Und es ist auch immer sinnvoll, besser geschützt zu sein als das Fahrrad nebenan. Weil wenn ich da ein gutes Fahrrad habe mit einem super dicken Schloss und neben mir steht ein Fahrrad mit einem super dünnen Schloss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrrad nebendran aufgebrochen wird, viel größer, weil es einfacher ist, schneller geht, man weniger schnell entdeckt wird als Angreifer. Und genauso ist es in der digitalen Welt. Je schwieriger es ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man gehackt wird. Und je größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man als Unternehmen diesen Angreifer entdecken kann, bevor er oder sie tatsächlich zu den wertvollsten Informationen vom Unternehmen kommen kann.
Es ist ja immer so, auf der einen Seite gibt es einen Angreifer und auf der anderen Seite gibt es einen Verteidiger. Und wir wissen natürlich, dass künstliche Intelligenz die Welt des Hackers dramatisch verändert. Mhm. Ein bisschen zu seinen Gunsten, aber die Frage ist, wie können wir das als Verteidiger, die künstliche Intelligenz nutzen, um uns vor dem Hacker zu schützen? Gibt es da Möglichkeiten?
Mhm. Ja, also die künstliche Intelligenz kann natürlich genutzt werden, um Angriffe schlauer durchzuführen, aber kann auch genutzt werden, um die Verteidigung schlauer durchzuführen. Und zum Beispiel kann die KI genutzt werden, um sehr genau zu gucken, was in einem Netzwerk, in einem Unternehmen normalerweise passiert. Und wenn es dann irgendwelche Abweichungen gibt, dann kann die KI sagen, hey, ich habe da eine Abweichung entdeckt, da sollt ihr mal drauf schauen. Und KI kann viel schneller solche Analysen durchführen, als wir Menschen von Hand machen könnten und übersieht auch möglicherweise weniger schnell etwas. Und deswegen kann es auch sein, dass wir mit KI schneller Angreifer entdecken und schneller sozusagen die Tür zumachen können, damit der Angreifer wieder draußen steht.
Ich will nochmal auf ein letztes Thema zu sprechen kommen und über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Du bist ja auch Nachhaltigkeitsexperte. Mhm. Und wir wissen, dadurch, dass wir KI täglich verwenden, ist die Summe der Ressourcen, die wir damit verschwenden, riesig groß. Dann ist es ja nicht so, das passiert ja nicht auf unserem Rechner und da wird mehr Strom verbraucht. Nein, wir schicken jede Anfrage ins World Wide Web, mhm, auf riesigen Servern, die riesige Mengen von Energie verbrauchen, um diese Anfrage zu beantworten.
Ja.
Wie passt das ein bisschen zusammen? Wie kann man da ein bisschen sorgfältiger arbeiten? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder welche Tipps hast du für Unternehmen, um den Nachhaltigkeitsgedanken auch in der IT, mhm, voranzubringen?
Ja, genau. Also da hast du auch wieder recht, dass die Ressourcenverbrauch von KI riesig ist, Stromverbrauch, aber auch diese ganze Rechenzentren mit diesen riesen Geräten, die diese Anfragen verarbeiten können und diese KI sozusagen bereitstellen. Diese Materialien müssen auch irgendwo herkommen, auch auf diese Ebene ist ein großer Ressourcenverbrauch. Und dann braucht man auch wieder Kühlung, da braucht man auch wieder viel Wasser und so weiter. Also das hat tatsächlich einen großen Impact. Und deswegen ist es super wichtig, um eben zu überlegen als Unternehmen, ist KI wirklich der Weg, um unsere Geschäftsziele zu erreichen? Weil ja, KI hat natürlich sehr viele Vorteile, aber KI ist nicht immer eine sinnvolle Lösung, weil es eben viele Ressourcen verbraucht und es auch, um eine gute KI zu haben, es auch viel kosten kann, um diese KI selber zu bauen oder zu pflegen und die Qualität hochzuhalten. Deswegen hat es, also muss man da auch aufpassen. Das nennt man Governance. Und diese Seite soll man alle berücksichtigen. Und wenn man dann bemerkt, okay, KI ist für uns das Richtige und wir nutzen zum Beispiel sowas wie ChatGPT oder Perplexity oder so ähnlich, auch dann kann man natürlich überlegen, dass man so wenig wie möglich Anfragen stellt, oder es ist auch sinnvoll, keine nützlose Prompts zu geben, wie Dankeschön zu sagen oder so. Das generiert nur eine Antwort, ohne dass das einen Sinn ergibt. Ich gebe auch häufig als in meine Prompt mit rein, dass ich eine kurze Antwort möchte, dass ich also nicht so eine Riesenantwort möchte, sondern nur ganz kurz. Das hilft natürlich auch. Also sich bewusst zu sein, dass es diesen Ressourcenverbrauch gibt und dann die Balance zu finden, ob das es tatsächlich also lohnt, das zu nutzen.
Geht also darum, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und so lautet auch die Webseite, deine Webseite, mhm, allerdings nicht in Deutsch, nachhaltige Entscheidungen, sondern sustainabledecisions.eu. Mhm. Das heißt, darüber kann man dich, also wenn man dich googelt, aber viele Zuhörer werden sagen, wie schreibt man das? Van Genuchten, das kann man sehr einfach, glaube ich, rauskriegen. Jetzt vielleicht nochmal zum Schluss. Wie kannst du anderen Unternehmen helfen, die jetzt sagen, oh, das interessiert mich, da würde ich die gerne mal in Anspruch nehmen?
Mhm, genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich unterstützen kann. Ich biete viele Trainings und Workshops an, um eben also Wissen in diesem Bereich beizubringen und auch Bewusstsein. Ich mache auch viele Vorträge, um eben zu zeigen, wie du auch gesehen hast, wie so was passieren kann, wie gehackt werden kann, um auch eben Bewusstsein zu steigern. Ich mache auch eben Prüfungen von hauptsächlich Webseiten und Chatbots, um eben zu prüfen, ob es Sicherheitslücken gibt, um dann einen Bericht zu schreiben, so dass diejenigen, die mich beauftragt haben, dann eben diesen Übersicht haben und das als Checkliste nutzen können, um die Sicherheitslücken zu beheben. Aber auch andersrum, wenn man zum Beispiel ganz am Anfang steht und zum Beispiel eine App programmieren möchte und sagt, hey, ich brauche Sicherheit von Anfang an in meine App. Auch dann unterstütze ich zum Beispiel mit einer Workshop-Reihe, um eben zu helfen, diese Sicherheit von Anfang an damit reinzubringen. Und wenn man eine Frage hat und ich kann nicht helfen, dann bin ich auch immer sehr gerne, also gebe ich gerne weiter an Kollegen, die dann noch besser unterstützen können, weil es ist ein riesen Fachbereich. Also keiner kann alles in dem Bereich. Und genau, also mit Fragen einfach gerne auf mich zukommen.
Zum Schluss kannst du vielleicht ein oder zwei wichtige Tipps geben zum Thema Sicherheit, zum Thema Passwortmanagement, wo die Leute sagen, ja, okay, das kann ich jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Gibt es da was?
Mhm, genau. Also zusammenfassend von dem, was wir vorher hatten, ist es eben super wichtig, Passwörter nur einmal zu verwenden und die Passwörter, die man nutzt, eben also möglichst lang zu machen, so dass sie schwer zu erraten sind und wenn sie geklaut wurden oder erraten wurden, nicht mehrfach verwendet wurde. Und genau, dann in so ein Passwortmanager, so ein spezielles Computerprogramm dafür zu speichern, damit sie nicht einfach von Angreifer kopiert werden können. Und wenn man das macht im Bereich Passwörter, ist man da schon auf einem sehr guten Weg und reduziert man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konto gehackt wird. Und zusätzlich würde ich empfehlen, für Konten, die wirklich wichtig sind und zum Beispiel Bezahldaten enthalten, da eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu wählen. Das bedeutet, dass man nicht nur mit einem Passwort sich anmelden soll, sondern auch noch einen Code auf dem Handy geschickt bekommt zum Beispiel, um dann dort diesen Code auch noch einzugeben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer sowohl das Passwort als Zugriff auf dieses Handy hat zum Beispiel, die ist deutlich niedriger. Und deswegen ist das für kritische Konten auch eine gute und wichtige Sache.
Das waren wichtige Tipps, wichtige Hinweise, liebe Erlein. Ich danke dir sehr für diese vielen wertvollen Hinweise, die du uns gegeben hast. Und nur so kann die Welt ein wenig für uns sicherer werden.
Herzlich. Sehr schön. Sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich dazu einen Beitrag leisten konnte heute.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.